Heute ist Mittwoch, der 3. Juli 2024. Willkommen zum 34. Mikrogespräch. Heute soll es um Sicherheit bei Banken gehen, vielleicht auch um Bankensicherheit, auch aus Kundensicht. Und dazu begrüße ich recht herzlich Jürgen Weiß. Hallo Jürgen.
Hallo Marco.
Ja, wer bist du und was machst du?
Dann sage ich mal kurz zwei, drei Worte über mich. Mein Name ist, wie gesagt, Jürgen Weiß. Ich bin gelernter Bankkaufmann bei einer Genossenschaftsbank, habe dann Wirtschaftsinformatik in Mannheim studiert, war danach von 97 bis 2001 vier Jahre bei der Deutsche Bank Konzern, bei einer Tochtergesellschaft, wo wir alles gemacht haben damals, was so im Internet los war. Inklusive das erste Online-Banking für die Bank 24, Deutsche Bank, E-Commerce-Projekte, diverse, also Payments. Habe dann nach vier Jahren meine erste Aktiengesellschaft gegründet, die Novusec AG, bin da seither Vorstand. Fokus von der Gesellschaft ist Security im Banking, Payment, Identity, PKI, alles um diese Themen. Und wenn mir eine Aktiengesellschaft nicht genug ist, habe ich dann 2009 noch eine zweite Aktiengesellschaft dazu gegründet, bin da auch Vorstand. Das ist eine Tochtergesellschaft der Novusec AG und da sind wir spezialisiert auf das, was seit der PSD2 so in aller Munde ist, nämlich der Zwei-Faktor-Authentisierung. Also wie sichert man eine Transaktion im Banking oder eine Kartentransaktion etc. im Internet ab? Wir sind da bei vielen Companies im Bauch von den Apps, bei vielen Banken. Ja, das kann also durchaus sein, dass der ein oder andere Kunde oder sogar sehr wahrscheinlich, dass der ein oder andere Kunde ein Stückchen Software von uns auf seinem Telefon hat. Ja, wir machen das softwarebasiert, aber auch mit Hardwaregeräten. Und da kommen wir, glaube ich, später nochmal dazu, was das genau bedeutet.
TAN-Generator kommt von dir oder was?
Nein, TAN-Generator. TAN ist das Wort, das wir hassen und das wir uns mit der Company zur Aufgabe genommen haben, TANs abzuschaffen, weil diese TANs kurz in Nummern sind und eigene systembedingte Schwäche haben, weil wir da keine Eindeutigkeit auf die Transaktion bekommen. Wir machen das alles mit digitalen Signaturen und das eben so, dass es für den Kunden einfach, sicher und bequem ist, dass er das ganze technische Zeugs, nenne ich es jetzt mal, alles nicht verstehen muss, sondern dass es für ihn einfach ist von der Darstellung.
So, ja, lass uns doch mal genau an der Stelle anfangen. Also es ist ja leider ein sehr umfassendes Thema, über das wir heute reden. Leider in dem Sinne, dass man da immer so gar nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll. Wir haben aber beschlossen, dass wir uns so ein bisschen auf diesen Kundenbereich konzentrieren, also da den Rahmen setzen. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass ich eine Mail von einem unserer Hörer bekommen habe, dem es passiert ist, dass er Geld verloren hat. Da werden wir dann später nochmal drüber reden und uns gebeten hat, vielleicht auch einfach mal zu erklären, was da so bei den Banken im Hintergrund passiert und wie man das als Kunde dann auch zu verstehen hat. So, heißt, wo fängt man an als Kunde? Also ich will jetzt nicht bei der Kontoeröffnung anfangen, aber vielleicht beim Login, ne? Weil wir haben es ja gerade mit den TANs schon fast gehabt, gesagt, als Kunde gehe ich ja her zum Bankaccount auf der Internetseite der Bank oder in der App, log mich dort ein und dann fängt das schon irgendwie an. Manche haben einen Usernamen, andere haben eine Kontonummer, andere haben irgendeine Nummer. Und dann kommt in der Folge ein Passwort, eine PIN, ist auch unterschiedlich, also es gibt da auch keine Vereinheitlichung bei der ganzen Sache. Manchmal sind diese PINs dann irgendwie nur 5 Zeichen lang, wo ich mich dann schon wieder frage, wie sicher kann das eigentlich sein? In jedem Fall haben wir aber mittlerweile nachgelagert die Zwei-Faktor-Authentifizierung, über die du ja gerade schon eben angesprochen hast, ne? Wo man dann, wenn man denn dann soweit alle Daten eingegeben hat, dann eben nochmal freigeben muss in einer App, dass man da sich wirklich einloggen will oder man kriegt eine TAN per SMS zugeschickt, wobei das, glaube ich, gerade am Auslaufen ist. Ich selber habe hier noch einen TAN-Generator, unter anderem für eins meiner Konten. Den kann ich aber wahlweise dann wieder mit einer App ersetzen und so weiter. Also Jürgen, da gibt es ein Strauß an Sicherheitsmaßnahmen, allein schon beim Login.
Genau, also das macht die Sache, glaube ich, auch so ein bisschen kompliziert, dass wir wirklich sehr unterschiedliche Verfahren bei den unterschiedlichen Häusern haben. Trotzdem haben die alle irgendwo etwas gemeinsam und ich glaube, da an der Stelle müssen wir anfangen. Mhm. Also wenn sich ein Kunde heute im Banking einloggt, hat er irgendwann in der Regel, wie du sagst, einen Zugang und eine PIN mit dazu. Ja, PIN ist schon wieder ein bisschen kurz dargestellt. In der Regel sollte es ein Passwort sein, ein längeres. Auch da ist es so, dass die Banken zum Teil noch kurze PINs haben, das sollten sie, ja, und das werden sie garantiert auch relativ flott umstellen, früher oder später auf längere Passwörter, was immer besser ist. Gleichzeitig gibt es aber auch die Möglichkeit dann in der Folge, dass man gar kein Passwort mehr braucht, weil man schon eine komplette Zwei-Faktor-Authentisierung mit so einer App hat. Ja, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Grundsätzlich ist es so, dass die PSD2 sagt, um mich einzuloggen oder eine Transaktion freizugeben, muss ich das mit einer sogenannten Zwei-Faktor-Authentisierung machen. Und ich glaube, das sollten wir erstmal erklären, was das ist, weil dieses Wort ist ja auch was so ein bisschen, ja, hölzern daherkommt, sage ich jetzt mal. Zwei-Faktor-Authentifizierung bedeutet eigentlich nichts anderes, als ich brauche zwei Dinge aus drei möglichen Bestandteilen. Das eine nennt sich Besitz. Das ist zum Beispiel ein Handy oder ein Hardwaregerät oder so ein TAN-Generator oder ein Signaturgerät. Dann ist das zweite Thema Wissen. Ist, glaube ich, relativ klar, was das ist. Das ist ein Passwort oder die PIN oder ähnliches. Und das dritte nennt sich Inhärenz. Ist eigentlich schöner umschrieben, wenn man sagt, das ist Biometrie. Und zwei aus diesen drei Sachen brauche ich, damit ich mich zum Beispiel einloggen kann oder eine Transaktion freigeben kann. Also einfaches Beispiel. Ich logge mich bei der Bank ein, gebe meinen Usern den Passwort ein, habe das Wissensfaktor mit drin und jetzt muss ich noch irgendwie mit einer TAN oder mit einer Signatur, mit einer Unterschrift bestätigen, dass ich die Transaktion machen möchte, das Login, bekomme also zum Beispiel eine Nachricht auf meine App und gebe die darüber frei. Und die App ist Teil vom Handy, also das Handy, das ich dazu benötige oder das Hardware-Device, ist der Besitzfaktor. Also wir haben Besitz und Wissen und damit sind wir eingeloggt. Alternativ könnte ich so machen, dass ich anstatt ein Passwort einfach mich einlogge beim Mobile Banking zum Beispiel. Da logge ich mich ein, habe auch wieder das Besitz, das in dem Handy sind in der App Schlüssel drin und es kommt einfach Face ID oder ein Fingerprint, den ich auflege. Das sind auch wieder zwei Faktoren, Besitz, das Handy und ich habe dann Biometrie oder wie gesagt wieder ein Passwort oder ähnliches.
Du weißt ja, da fangen schon meine Probleme an, ne? Wenn da alles auf dem Handy läuft, dann fahre ich mit meinem Handy in Urlaub zu den Houthis nach im Jemen. Dann halten die mir eine Knarre an den Kopf und dann müssen die im Grunde ja auch nichts mehr tun, außer immer nur mein Gesicht da in die Kamera halten und ein paar Zahlen eintippen, nämlich wie viel sie überweisen wollen. Also so sicher ist das ja dann auch wieder nicht, ne?
Naja, ich sag mal, also den Knarrenfall, ich glaube, den müssen wir zwangsläufig ausschließen, weil das geht nur in jeder Situation. Also wenn mich einer mit Gewalt bedroht, dann nützt mir es auch nichts, wenn ich ein Hardware-Device habe oder wenn ich da zwei Geräte oder sonst was habe, was übrigens ein großer Irrglaube ist, was oft kolportiert wird, dass man sagt, das ist dann sicher, wenn man zwei Geräte hat oder man spricht von zwei Kanälen. Ich weiß gar nicht, was da die Marketingabteilung der Banken alles so erzählt haben. Das ist eigentlich alles großer Unsinn. Die Definition, die habe ich ja gerade gesagt, was eigentlich Zwei-Faktor ist, das hat mit Kanälen und mit Geräten etc. nichts zu tun. Ja, aber natürlich, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir sagen, es geht hier nicht um absolute Sicherheit. Wir werden mit all den Dingen niemals eine hundertprozentige Sicherheit hinkriegen. Das ist aber, glaube ich, auch klar. Ja, also das ist ja im ganzen Leben so. Wenn mich auf der Straße jemand überfällt und mir dort eine Knarre dran hält oder ich beim Geldautomat einen hinter mir stehen habe, der mir 10 cm überzeugendes Stahl an den Kopf hält, dann werde ich vermutlich das Geld rauslassen. Das ist in Wahrheit aber auch gar nicht das große Problem, sage ich jetzt mal aus Bankensicht. Aus Bankensicht ist das größere Problem, wenn automatisierte Angriffe und Massenangriffe von außen kommen. Ja, den Einzelfall, den kann man in der Regel wirtschaftlich, ökonomisch bewerten und kann dem Kunden dann auch wirklich da absichern mit dazu, sei es mit Versicherung oder sonst irgendwas. Die Schwierigkeit kommt vielmehr daraus, dass wir heute verteilte Systeme haben, die Angreifer gar nicht irgendwie physisch neben mir sind, sondern ganz im Gegenteil, die sind eben im anderen Land, ja, und greifen mich von dort aus an, ohne dass ich das direkt bemerke.
Wie findet das statt?
Also wir können ja mal so einen Fall durchspielen, der so ein Klassiker ist. Oftmals startet das ganze Thema mit dem, was wir alle, glaube ich, schon mal gehört haben, das nennt sich Phishing. Das heißt, beim Phishing, was passiert dort? Da versucht irgendein Angreifer von mir, meine Zugangsdaten zum Banking zu kriegen. Also erstmal das Username, Passwort, klassisch. Ja, das macht er entweder, indem er mir eine Mail schickt und sagt, lieber Kunde, ich bin deine Bank. Das ist ja einfach eine Mail zu manipulieren. Du musst hier dein Sicherheitsverfahren updaten. Bitte gib mir mal dein Username, Passwort und dann bringt er dich da in den Prozess rein. Also hat er sich ganz einfach, ohne dass der Kunde wirklich das bemerkt, weil er gutgläubig auf die Seite draufdrückt, gibt er sein Username und Passwort ein. Also habe ich die erste Komponente, den Wissensfaktor schon mal erreicht.
Dann habe ich aber ja noch die Zwei-Faktor-Authentifizierung als Absicherung. Die hat der nicht.
Exakt. Und das war genau ein Grund, warum er das mit eingeführt hat, weil das zu leicht war. So, und jetzt kommt die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und jetzt ist das Thema natürlich, was passiert dort in der Regel? In der Regel läuft es dann so ab, dass der Angreifer versucht, sich diesen zweiten Faktor zu erschleichen. Und zwar in der Regel, indem er sich einen neuen anlegen lässt vom Kunden. Also das ganze Thema, was jetzt abläuft, ist in der Regel Social Engineering. Er ruft beim Kunden an oder er macht das, wie gesagt, mit der schönen Webseite im Prozess und erklärt ihm, dass er jetzt irgendwas tun muss.
Also er suggeriert schon, dass der Kunde auf der Bank-Internetseite ist, ne? Also die gewohnte Umgebung und genau. Die seriöse Umgebung, in der er agieren möchte.
Also es ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also wir dürfen hier nicht leichtfertig die Schuld immer auf den Kunden schieben und sagen, naja, das hätte der Kunde ja sehen müssen. Es gibt wirklich gut gemachte Angriffe und wir sind alle nicht Experten in jedem Fachgebiet. Also wir müssen erstmal davon ausgehen, dass eine gewisse Anzahl von Kunden das nicht sehen kann und auch nicht sehen wird. Also gutgläubig am Ende des Tages die Schritte mitmacht. Und jetzt kommt eben genau der Punkt, es ist Social Engineering in der Regel, was passiert. Also jetzt ruft irgendjemand mich an und sagt, er ist von der Bank. Da freut sich der Mensch, weil er sagt, von der Bank hat mich schon lange keiner mehr angerufen und hilft mir sogar. Ja, und jetzt passiert genau das, was passiert. Ich bin in diesem Username-Passwort-Login. Oftmals habe ich die Möglichkeit, dass ich ein neues Sicherheitsverfahren anlegen kann. Also Sicherheitsverfahren sind genau diese Signaturverfahren oder diese TAN-Verfahren. Und das brauche ich ja irgendwie, weil initial muss ich ja auch mal eins anlegen. Ja, also da kann man den Banken jetzt mal nichts vorwerfen, sondern irgendwie muss ja mal das Ganze miteinander verbunden werden. So, und jetzt erkläre ich dem Kunden, du musst jetzt nur noch kurz eine Bestätigung machen. Ich schicke dir auf dein altes Sicherheitsverfahren, das du hast, eine Bestätigung und da drückst du auf OK und dann ist alles wieder gut. Dann haben wir das ganze Thema überprüft. Und mit diesem OK-Klicken, da kommt in Wahrheit dann eine Nachricht auf das Gerät, dass ich darüber freigebe. Und da steht zum Beispiel, sie legen ein neues Sicherheitsverfahren an. Da versucht der Angreifer, den Kunden natürlich ein Gespräch zu verwickeln und sagen, das passt schon alles, das ist eine Aktualisierung etc. Ja, und jetzt de facto, was ist dann passiert mit dieser Freigabe? Der Kunde hat streng genommen dem Angreifer, wenn wir das mal in der Metapher vom Auto nehmen, seinen Zweitschlüssel gegeben. Mhm. Und jetzt hat der Angreifer Vollzugriff. Das heißt, hier ist der Hauptangriffspunkt aktuell. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da bei dem Freigeben neuer Sicherheitsverfahren eben dem Angreifer so schwer wie möglich machen. Also da geht es genau drum. Oftmals machen Banken da noch SMS-TAN, die du vorher gesagt hast, also M-TAN, SMS-TAN, wie du es auch übernimmst. Da brauchen wir, glaube ich, nicht lang drüber diskutieren, dass das outdated ist und dass das Sicherheitsprobleme hat. Ja, also von daher gesehen ist das keine gute Idee, wenn ich einfach eine Nummer schicke und damit gebe ich irgendwas frei aufs Telefon, das ist ganz easy anzugreifen. So, und an dieser Stelle kommen wir genau hin, wo wir dann sagen, okay, jetzt ist im Prinzip alles offen, der Angreifer hat Vollzugriff aufs Handy, wartet gegebenenfalls auch noch bis genug Geld auf dem Konto ist, er hat jetzt Zugriff, er kann jetzt sauber reingucken und greift dann an, ja, und macht dann die Transaktion selbst, wenn das Geld da ist und schiebt die weg. Das ist das, wie so ein klassischer Angriff heute funktioniert.
Also er kann dann einfach auf dem Konto frei schalten und walten in dem Fall.
Naja, ich habe dir ja gerade gesagt, was der Kunde in Wahrheit, ohne dass er das, ihm das wirklich bewusst ist, gemacht hat, ist, er hat dir den Zweitschlüssel von deinem Auto gegeben. Dann ist es nicht besonders verwunderlich, dass er mit deinem Auto wegfahren kann. Ja, also im Gutfall hat er ja, jetzt kommen wir zurück, warum macht man sowas? Im Gutfall ist es ja so, dass der Kunde einfach ein neues Handy hat und muss jetzt das Sicherheitsfaktor auf seinem neuen Handy aktivieren. Also die Banken müssen ja einen Übergang machen, weil wir tauschen unsere Handys alle 2 Jahre vermutlich oder ein neues Gerät oder ja, wir haben jede Menge Gründe, warum wir immer wieder Tausch mit drin haben. Also wir müssen den Vorgang schon möglich machen, ja, aber das ist halt eine Angriffsstelle, ja, wo wirklich eingegriffen wird und damit schalte ich praktisch den Kunden oder schaltet der Kunde dem Angreifer den Vollzugriff auf sein Konto frei.
Das ist halt enorm, ne? Also wenn man sich das so vorstellt, das heißt, man muss in dem Fall dann auch davon ausgehen, dass das Geld komplett weg ist, ne? Oder gibt es ja vielleicht noch weitere Sicherheitsmaßnahmen, die mir jetzt einfallen würden? Man kann am Tag nur 5.000 Euro übertragen. Da weiß ich allerdings, meine Bank beispielsweise ermöglicht das. Ist gleich ein Link dabei, wenn ich das machen will. Klick hier drauf, dann kannst du dir selber eine Freigabe geben, dass das heute ausgesetzt wird. Das dauert dann vielleicht eine Viertelstunde und dann kann ich aber plötzlich auch 20 oder 30 oder 50.000 wegüberweisen, je nachdem, was ich da einstelle. Also das sind dann so nachgelagerte Sicherheitsmechanismen, die vielleicht gerade dann nicht funktionieren, wenn jemand mehr oder weniger einen vollen Zugang hat.
Und vielleicht sogar nachteilig sind. Also auch da wieder 2 Teile. Das eine ist, wir müssen diesen Prozess, wo der Kunde ein neues Sicherheitsverfahren anlegt oder die Möglichkeit hat, dass der Angreifer ein neues Verfahren dazu sagen mit anlegt, möglichst sicher machen. Da gibt es inzwischen neue Ideen, wie man das macht, wie man zum Beispiel eine physische Bindung von irgendwas, was der Kunde bei sich hat, zu dem Verfahren, das gerade neu aktiviert wird, mitgemacht wird. Also ich gebe mal ein Beispiel, man könnte das zum Beispiel einfach machen, indem man einen Personalausweis an das neue Handy dran halten lassen muss. Ja, den hat der Angreifer im Ausland nicht. Mhm. Ja, wir kommen da demnächst auf, wir haben auch noch 2, 3 andere neue Aktivierungsverfahren gemacht. Also das ist heute die Kunst, irgendwas zu machen, dass der Kunde hat und dass der Angreifer aus der Ferne eben nicht hat. Da gibt es verschiedene Mechanismen. Das ist das Erste und ich glaube, das ist ganz wichtig und da werden wir auch noch einige sehen in der Zukunft, weil wie gesagt, genau da der Angriff ist. Das zweite, was du sagst, sind nachgelagerte Sicherheitsmechanismen, die jetzt wieder Vor- und Nachteile haben. Ja, also man hat auf dem Online-Banking ja in der Regel ein Limit. Das kann man gegebenenfalls bei manchen Banken auch hoch- und runterschalten. Ja, und was die Banken momentan machen ist, oder viele Häuser momentan machen, ist, weil es so viel Schäden gibt, diese Limits immer weiter reduzieren. Das klingt natürlich erstmal gut, wenn man sagt, aus Angriffssicht ist es ja schön, wenn dann nicht so viel Geld von meinem Konto wegkommen kann. Das ist allerdings ganz blöd, wenn man wirklich mal irgendwas bezahlen will, ja, das über diesem Limit liegt, dann ist es zum Teil fast nicht mehr möglich. Also es gibt Banken, das schaffe ich es nicht mehr, ohne dass ich zu Filiale oder sonst was gehe, dass ich über, so sich was über 25.000 Euro noch überhaupt bezahlen kann. Und das ist natürlich nicht eigentlich die Lösung, weil ich will dem Kunden, der sein Auto kauft, schon die Möglichkeit lassen, dass er sich das Auto auch kauft. Mhm. Ja, und da kommen wir halt genau immer in dieses Spiel, wo wir beide Seiten angucken müssen. Das Gute soll ja immer funktionieren und das Schlechte soll man immer ablehnen. Das versuchen die Banken, soweit es geht. Es gibt noch Zusatzparameter. Jede Transaktion wird hinten bei den meisten Banken inzwischen über ein Fraud-Management noch abgesichert, wo man versucht rauszukriegen, ob das eine Angriffstransaktion sein könnte. Da gibt es zig Parameter, die damit ausgewertet werden. Ja, da kommt dann dieses schöne neue Wort AI mit ins Spiel. Ja, in Wahrheit ist das ein Pattern-Matching, ist nichts Neues im Fraud-Management. Man versucht schon immer auf Basis von Angriffsmustern rauszufinden, ob wir aktuell hier einen Fall vor dir haben und stoppt den dann oder hält den an und macht eine Kundenrückfrage etc. Was Banken leider Gottes ab und zu machen ist, bei dem Ablehnen, ja, das ist mir selbst letzte Woche wieder passiert ist, dann lehnen sie eine Transaktion ab, das eigentlich ein sogenannter False Positive ist, also ich wollte was tatsächlich einkaufen und dann kriege ich eine Ablehnung auf die Transaktion, weil das Fraud Management angeschlagen ist. Das ist natürlich sehr unglücklich, weil jetzt bin ich als Kunde irgendwie sauer, wenn das einfach nur abgelehnt wird. Früher ist das oft so passiert, dass es da eine Rückfrage gab bei den Banken. Das passiert immer wenig, weil die Fälle so hoch werden. Ja, und das führt aus meiner Sicht auch zum negativen Fall. Also es ist eine schlechte Idee zu sagen, ich mache ein Fraud-Management und lehne einfach Transaktionen ab. Weil dann habe ich zum Schluss eine Karte in der Hand oder ein Banking, wo ich sage, das ist schön, aber mit dem kann ich halt nichts mehr machen, weil ich darf nicht mal meine eigenen Einkäufe machen.
Ja, vor allen Dingen ist das ein Nervfaktor, der dann dazu führt, dass wenn wirklich mal ein reales Ablehnen dazu da ist, dass man dann recht unwillig darauf reagiert. Ne? Ah, jetzt ärgern die mich da wieder bei der Bank. Also das ist, glaube ich, psychologisch nicht die beste Konstellation, die da geschaffen wird.
Und das ist eigentlich auch das, was ich immer wieder sage. Es ist ja völlig verständlich und es ist auch im Sinne der Kunden, ja, wie die Banken hier agieren, zu sagen, wir wollen den Schaden reduzieren so weit wie möglich, weil Banken haben auch keinen Spaß am Schaden. Ja, also selbst wenn sie dann ab und zu gefühlt, sage ich jetzt mal, versuchen, irgendwie den Schaden an den Kunden abzuwälzen, wie der Kunde das wahrnimmt, das würde ich jetzt mal nicht ganz so ausdrücken, sondern das ist auf dem Punkt, wo man halt sagt, wenn Schaden da ist und es jetzt nur wirklich ein Punkt war, wo der Kunde aktive sehen hätten müssen, dann muss man halt auch sagen, irgendwo hat der Kunde eine Restpflicht auch, Mitwirkungspflicht auch, aber, und da komme ich auch wieder gleich drauf, da gibt es halt einige Dinge noch, die bei den Banken zu verbessern sind, dass wir das auch wirklich sauber fahren. Ja, und das hilft nichts, wenn wir den Kunden irgendwelches technisch Kauderwelsch an den Kopf knallen und irgendwas erzählen von irgendwelchen Spezialsachen, was man machen muss, das wird der Durchschnittsmensch nie verstehen. In diesen Zwei-Faktor-Verfahren ist es in der Regel so, das heißt nicht nur der Regel, sondern es ist ein Muss, das heißt nämlich auch Strong Customer Authentication, dass ein Text angezeigt wird, den der Kunde prüfen muss. Ja, also wenn du dich einloggst, kommt in der Regel Login in das Online-Banking, das gibst du frei. Und warum sage ich in der Regel? Weil die Texte bei vielen der Häuser schlecht sind. Oder ich würde fast sagen, bei allen Häusern sind sie verbesserungsfähig. Ja, ich habe da mit einem Kollegen auch mal ein Papier bei Payment und Banking dazu geschrieben, dass die Texte einfach schlecht ist. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, was bei manchen Häusern bei Online-Banking kommt. Du loggst dich ein, dann geht deine App auf, du sollst es freigeben. Und da steht dann als Freigabetext Kundenauthentifizierung 2FA. Wenn ich meine Mutter frage, was das bedeutet, wird sie mich mit großen Augen angucken und sagen, ich habe keine Ahnung, ich drücke da drauf, dann geht's weiter.
Ja, man trainiert Menschen dadurch automatisch zum Weggucken, ne? Also weil ich verstehe ich nicht, will ich nicht, interessiert mich nicht, mach einfach, was da ist, egal was es ist.
Exakt, oder so Texte, wie die gar keinen Transaktionsbezug haben. Also es gibt irgendwo bei manchen Geschäftsvorfällen, wir haben ja jede Menge Geschäftsvorfälle in der Bank, ja, sei es eine Überweisung, ein Dauerauftrag oder über einen dritten Zahlungsverkehrsdienstleister kommt irgendwo eine Transaktion rein. Ja, wenn dann irgendwo dran steht, Funktionsfreigabe. Ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Oder es gibt eine Bank, die ich kenne, die macht in den Überweisungstext als IBAN-Nummer meine IBAN-Nummer rein, also vom abgehenden Konto, wo ich sage, okay, ich bestätige, dass von meinem Konto Geld weggeht, wo es hingeht, steht leider nicht da. Ja, das sind natürlich Fehler, ja, wo man sagt, die müssen dringend geändert werden, weil das ist eigentlich das, was wir dem Kunden zum Schluss zumuten müssen, sage ich jetzt mal, dass er zumindest irgendwo nicht einfach irgendwo auf den Knopf drückt, sondern das liest, was da passiert und dann bewusst bestätigt. Dazu muss es aber gut sein vom Text. Und das ist es leider an vielen Stellen noch nicht. Und da ist dringend Handlungsbedarf. Und zwar von allen Häusern, würde ich jetzt mal sagen.
Vielleicht können wir mal zum Thema direkt der Überweisung kommen. Also wenn ich eine Überweisung von meinem Konto mache, gehen wir mal davon aus, das ist alles im Rahmen des Üblichen. Ich kann die also auch wirklich überweisen. Was passiert denn da im Hintergrund? Ist denn dann diese Überweisung in dem Moment, wo ich drücke überweisen, ist die dann auch weg von meinem Konto oder geht da nicht erst ein Prozess innerhalb der Bank los?
Also Prozess geht auf jeden Fall los und jetzt müssen wir wieder den Überweisungstyp unterscheiden, komme ich gleich nochmal drauf. Grundsätzlich hat die Bank bei jeder Überweisung natürlich verschiedene Checks noch mit hinten dran. Einige müssen sie gesetzlich machen, andere machen sie zusätzlich auch, damit eben nicht zu viele Fehltransaktionen passieren. Also ich fange mal beim ganz Einfachen an, wenn du die IBAN oben eingibst, wird ein syntaktischer IBAN-Check gemacht. Du wirst es nicht schaffen, eine IBAN einzugeben, die mit irgendwie anfängt, wie keine einzige IBAN anfängt, also mit irgendwelchen Zahlen oder was weiß ich was. Wir haben mal Länder kurz etc.
Dann. Ja, da gibt es ja auch Prüfziffern und alles, wo dann quasi dir dann gesagt wird, du die IBAN ist Quatsch, die da eingegeben hast.
Genau, die haben von den Banken untereinander auch noch gewisse Algorithmen, die zutreffen müssen, dass diese Zielkontonummern dieser Bank richtig funktionieren. Also da gibt es diverse Checks mit dran, dass da schon mal diese Tippfehler und Zahlendreher etc. ausgeschlossen sind. Dann gibt es, wie du sagst, als nächste Prüfung logischerweise erstmal was die Bank sagt. Du kannst nur so viel überweisen, wie du auch darfst, im Sinne von wie viel Geld du auch hast. Ja, es heißt, du hast einen Überziehungskredit genehmigt. Ja, du hast irgendwie einen Verfügungsrahmen. Bis zu dem Betrag darfst du was überweisen. Das wird geprüft. Dann hast du die persönlichen Limits. So, und das ist erstmal das, was am Anfang abgeschlossen ist. Dann gibt's aber im Hintergrund natürlich noch weitere Dinge, die die Banken machen müssen. Also, es gibt Embargo-Prüfungen, also irgendwelche Personen, denen du nichts überweisen darfst. Das wird schwierig, wenn du jetzt, irgendein Staatschef, ja, aus dem Osten da drauf nimmst, da wirst du schwer haben, da eine Überweisung dran zu machen, selbst wenn du sein Konto kennst, ja, weil der auf der Embargo-Liste steht, etc. Dann gibt's Geldwäscheprüfungen, auch da gibt's gewisse Dinge, die mir hinten dran ablaufen und, was ich vorher gesagt habe, oftmals auch noch Fraudprüfungen, wo man einfach sagt, man versucht anhand von Parametern festzustellen, ist das gegebenenfalls eine Transaktion, die wir mal genauer angucken müssen. So, ist das Geld weg, ja oder nein, nachdem du die aufgegeben hast und mit deinem zweiten Faktor bestätigt hast, hängt davon ab, was es für eine Überweisung war. Ist es eine normale Überweisung? Ist es in der Regel nicht weg? Da ist ja eher so, dass wir uns oft aufgeregt haben, warum dauern das eigentlich 2 Tage, bis es bei der anderen Bank ist oder ein Tag? Ja, die PSD2 schreibt inzwischen vor, dass es am nächsten Tag auf dem Zielkonto sein muss, ja, aber es wird dann eben in sogenannten Batchläufen bei den Banken bucht, historisch. Wenn es anders sieht die Lage aus, wenn es eine Instant-Überweisung ist.
Sag uns noch mal kurz, was ein Batchlauf ist. Also ich weiß es jetzt zwar, aber sicherheitshalber.
Also ein Batchlauf ist eigentlich nichts anderes, als dass man eine ganze Menge von Transaktionen zusammenfasst und dann gegen den juristischen Datenbestand verbucht und weiterleitet. Mhm. Ja, also die Banken sammeln die ganzen Transaktionen und verbuchen sie dann gegen ihren eigenen juristischen Datenbestand im Backend in einem separaten Lauf alle zusammen. Ja, passiert oft abends, nachts, das ist historisch so ein bisschen gewachsen. Heute passiert das auch oftmals mehrfach am Tag. Und sie geben dann die Transaktion praktisch an die andere Bank weiter oder über ihre Clearing-Mechanismen. Ja, das ist ja ein ganzes Netz über welche Zwischenbanken oder Zentralbanken dann das Geld von A nach B wandert, wenn wir dann von der Auslandsüberweisung sprechen.
Ja, also mit diesen Batchläufen, das war auch immer eine Möglichkeit, eine Überweisung zurückzuholen, zumindest früher, weil diese Batchläufen, also ich kenne jetzt eine Bank, ich will jetzt nicht unbedingt damit Namen arbeiten, aber die hat 4-mal am Tag so einen Batchlauf gemacht. Da wusste ich dann immer, okay, um die und die und die Uhrzeit. Das heißt, einmal, wenn ich dann vor 11 Uhr, da war glaube ich dann der erste Batchlauf, wenn ich da eine Überweisung mache, dann kommt die auch am gleichen Tag noch bei Bank Y an. Ja, also das findet man dann auch im Laufe der Zeit raus. Und vor allen Dingen aber, wenn ich um 10 Uhr das Ding eingebe, dann feststelle, ach scheiße, da habe ich ja irgendwie eine Null zu viel. Ja, dann konnte ich dann halt eine Stunde lang noch anrufen und sagen, stopp, hol die Überweisung zurück, weil da ist ein Fehler drin. Das haben die dann im Regelfall auch gemacht. Wurde zwar Ausgang, Eingang gebucht, aber so konnte man die zurückholen, außer natürlich der Batchlauf war erfolgt. Dann war das Ding schon quasi gelaufen.
Genau, also oftmals sind sogar mehrere Batchläufe, also einer gegen dein eigenes Konto geht nachher zum Schluss und dann einer, der nach außen weggeht.
Ja, mittlerweile sagen sie, es ist ongoing, was auch immer das heißt. Ja, also das wollten sie mir dann auch nicht erklären. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jede einzelne Überweisung sofort gebucht wird, weil das eine Bank ist, die hat noch nicht mal diese Instant-Überweisungen. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden. Aber da hat sich die Technik tatsächlich oder die Geschwindigkeit in den letzten Jahren doch sehr stark erhöht bei den Überweisungen.
Ja, und die Wahrheit ist, es ist unterschiedlich. Ja, und es ist zum Teil auch unterschiedlich, wohin du was überweist. Also ich sag mal, es ist oft so, dass du bei der gleichen Bank zum Beispiel, wenn du bist, dass das tatsächlich ohne dass es eine Instant-Überweisung ist, die sofort buchen von A nach B, wenn der Zielkontonummer auch dort ist. Ja, wenn es ins Ausland geht, geht es ein bisschen anders. Ja, so gibt es halt mehrere verschiedene Möglichkeiten, was da ist. Und leider Gottes ist die Antwort da, das ist bei jeder Bank immer ein bisschen anders. Da muss man genau reingucken, wie es bei wem läuft. Wichtig ist, das, was ich vorher gesagt habe, nehmen wir mal diese Instant-Überweisung. Also Instant heißt ja sofort. Ja, wird in Zukunft so sein, dass er innerhalb von 7 Sekunden beim Empfänger sein muss.
Boah, das würde ich nicht bestätigen. Ich habe vorhin eine gemacht, die hat 2 Minuten gedauert. Ich habe es extra für unseren Fall hier.
War ein dummer Zufall. Deswegen habe ich gesagt, muss in Zukunft. Ja, also das ist genau der, also der Anspruch, ja, von der EBA ist zu sagen, diese Instant-Überweisungen müssen europaweit dann innerhalb von 7 Sekunden, ja, vielleicht dann 20 Sekunden, ich meine, es sind 7, abgewickelt sein. Um was es uns ja geht, ist eigentlich letztendlich mehr oder weniger sofort, sage ich jetzt mal. Ja, ja, also ja. Wir, die Zeitspanne, wo wir Überprüfungen machen können oder was zurückholen, wird kleiner. Und jetzt kommt nochmal ein interessanter Effekt dazu, zum Teil bei den Häusern. Nehmen wir mal an, ich mache am Freitagabend um 19 Uhr eine Instant-Überweisung. Mhm. Dann passiert es oft so, dass sie auf meinem eigenen Konto steht als Vormerkposten. Die ist noch gar nicht gegen mein eigenes Konto im juristischen Datenbestand gebucht, allerdings ist sie schon lang weg. Also sie ist schon lang beim Zielkonto.
Und das liegt am Batchlauf, ne?
Das liegt wieder am Batchlauf, genau. Der Buchungslauf, wo das Final dann aufs Konto runtergeschrieben wird, der passiert eben zum Beispiel erst Montagmorgens. Also warum am Wochenende jetzt keine Batchläufe macht, ist, glaube ich, auch historisch bedingt. Ja, also ich nehme nicht an, dass die Server in die Kirche gehen am Wochenende oder ähnliches. Ja, also von daher gesehen ist das, glaube ich, so ein bisschen historisch bedingt.
Ah, aber die Techniker, die Server betreuen wahrscheinlich und dann sagt man dann, wenn die nicht da sind, muss der Server
genau,
auch nicht arbeiten.
Damit falls irgendwas passiert. Exakt, wahrscheinlich ist das der Grund, aber das ist auch eine Mutmaßung, ich will niemand was unterstellen. Ja. Also, aber das
okay,
wird sich so ein bisschen ändern.
Kein Techniker geht in die Kirche, wir ziehen das zurück.
Aber wie gesagt, da kommt es zu komischen Effekten, was natürlich ein Kunde erstmal nicht versteht. Das steht unter Vornotizen. Gefühlt sagt er, das kann ich da zurückrufen, das ist ja nur nicht mal verbucht. Jein, doch, es ist schon lange bei der anderen Bank. Es ist nur gegen das eigene Konto nicht verbucht und da gibt es ganz komische Effekte. Ja, und du hattest mir ja den Fall gezeigt, das war, glaube ich, in deinem Fall so ein Thema, wo was scheinbar noch in Vornotizen war.
Ja, pass auf, wir können ja mal ganz kurz über den Hörerfall reden. Er ist jetzt nicht mega ausführlich, aber ich glaube, zur Darstellung des Problems war es ausreichend. Ein Hörer hat uns angeschrieben und gesagt, dass er auf einen Betrug reingefallen ist und er hat eine SMS erhalten und sollte den Transfer von 1 Euro für ein DHL-Paket legitimieren. Ich habe auch schon diese SMS bekommen, bin zum Glück nicht drauf reingefallen. Manchmal sind sie gut und manchmal sind sie sehr, sehr schlecht. Also da gibt es auch so schwankende Qualitäten in der Ansprache bei diesen SMS. Und anschließend war bei ihm auf dem Konto ein größerer Geldbetrag weg. Und was ihn nachhaltig irritiert hatte, war, und deswegen hat er uns auch angeschrieben, dass die Bank, also einerseits 2 vorherige Abbuchungen der Betrüger als eben diesen Betrug erkannt und verhindert hat, die 3. Überweisung dann aber nicht, sondern da kam dann noch zu allem Übel obendrauf. Er hat gesehen, oh Scheiße, da wird Geld wegüberwiesen. Also er hat das vorgemerkt gesehen auf seinem Konto. Und man hat dann sofort die Bank angerufen und gesagt, ja Leute, hier, das müsst ihr doch verhindern, dass das Geld vom Konto weggeht. Und dann hat er 2 Tage lang auf dem Konto eben diesen Betrag vorgemerkt gesehen und dann wurde er weggebucht. Und das, obwohl die Bank informiert war, obwohl die gesagt haben, sie werden alles tun, um das Geld zu retten. Aber das scheint mir einer dieser Fälle zu sein, bei dem dann quasi eine Vormerkung drin war, obwohl das Geld ja im Grunde schon weg war. Also das, was wir gerade eben mit dem Batchläufen besprochen haben. Und du hast mir jetzt im Vorgespräch schon erzählt, dass diese Betrüger auch ganz explizit gerne an Freitagen beispielsweise agieren.
Ja, also ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass die Betrüger an Zeiten agieren, wo möglichst die Banken oder die Hotlines oder wer auch immer nicht wirklich erreichbar sind. Ja, damit gewinnen sie einfach Zeit. Ja, das ist, glaube ich, klar, wenn man Angreifen macht, macht man das nicht irgendwie tagsüber, wenn viele Leute auf der Straße sind, da überfalle ich die Bank nicht, sondern das mache ich irgendwie nachts, wenn wenig da ist und ich jetzt mit wenig Störfaktoren rechnen muss. Und genauso passiert es im Online-Bereich auch. Ja, also sehr oft so, dass es dann Richtung Wochenende zum Feierabend irgendwo geht, wo der Kunde möglichst auch noch unter Druck gesetzt wird mit irgendwas, ja, und womöglich ein bisschen abgelenkt ist und dann nicht schnell reagieren kann. Ja, das ist das zweite Faktor. Jetzt beim Sparen von Konten etc. haben die Banken ja alles mit aufgebaut, ja, dass es dann auch Möglichkeiten gibt, Sparhotlines noch anzurufen und alles mitzumachen. Aber wie gesagt, es ist halt, oder es bedarf das Thema, dass wir es genau angucken, ob das Geld wirklich schon noch da war und aufgehalten werden konnte oder ob es tatsächlich schon weg war. Ja, und wir unterstellen jetzt mal der Bank, dass insbesondere dann, wenn sie die anderen aufgehalten hat, dass sie jetzt nicht irgendwie, ja, der Kollege, der da drauf guckt, dann geschlafen hat oder sonst irgendwas. Das sollte man, glaube ich, auch nicht tun. Ja, man mag nicht ausschließen, dass es im Einzelfall auch mal irgend so einen Fall gibt, aber die Regel ist das sicher nicht. Ja, also weil die Banken haben das gleiche Ziel, sie wollen nicht vor Ort, wenn es irgend geht, verhindern.
Ja, man könnte natürlich schon argumentieren, dass wenn ein Prüffall oder zwei Prüffälle gleicher Natur zu einer Ablehnung führen, dass es dann schon komisch ist, dass der dritte Fall nicht auch zu einer Ablehnung führt. Aber es sind irgendwie Automatismen, aber am Ende halt doch wieder nicht hundertprozentig, ne?
Exakt, und wir müssen aufpassen, was dann wirklich gespart wurde. Ja, also das ist leider Gottes halt auch so. Manchmal passiert so, dass die Kunden dann bei Kartenhotlines anrufen und ihre Karten sparen. Das ist schön. Damit können wir dann mit der Karte keine Transaktionen mehr machen und der Angreifer kann mit der Karte auch gar keine Transaktionen mehr machen. Ja, wenn er aber im Online-Banking eine Transaktion macht, hat das mit der Karte eben in der Regel wenig zu tun. Ja, das heißt, das Online-Banking ist nach wie vor offen. Ja, wenn die Bank das Online-Banking hat, sperrt, und das kann sie auch, ja, dann wäre die Transaktion, wenn sie tatsächlich danach passiert ist, auch nicht mehr passiert. Ist sie davor passiert oder alle gleichzeitig, dann kann das nur so aussehen, wie ich gerade gesagt habe. Weil die einen zwei normale Überweisungen waren, das andere war eine Instant-Überweisung, danach ist es passiert und dann kommen wir genau in diesen Effekt, dass zwei angehalten sind und eine steht als Vornotizen gegebenenfalls noch drin und wird im Batchlauf dann hart verbucht, weil das Geld schon lang weg war.
Und das wird ja im Grunde einfacher für die Betrüger, wenn wir über Instant-Überweisungen reden, ne? Weil die sind ja, was hatten wir vorhin gesagt, bis zu 20 Sekunden dann vielleicht, in der Zukunft 7 Sekunden. Ich habe vorhin 2 Minuten gehabt. Also so schnell kann ja im Grunde keiner reagieren.
Nein, genau, also einfacher würde ich jetzt mal nicht sagen, aber effizienter. Ja, also sie kommen durch und sie haben genau das Thema nicht, dass irgendwas noch angehalten wird. Ja, also das ist halt immer, wie hat ein Fußballspieler mal gesagt in der Vergangenheit, jede Seite hat 2 Medaillen. Ja, also das ist halt genau das Thema. Auf der einen Seite wollen wir, dass das Geld sofort da ist. Ja, Instant ist eigentlich das, was die IBA ja auch sagt und die Bundesbank, das sollte das New Normal sein. Und in anderen Ländern wie China oder sonst was ist es lang das totale Normal. Da zahlst du dir von der einen ab zur anderen, das Geld ist sofort da, du kannst sofort mit dem Taxi wegfahren, wenn du das Geld erreicht hast auf deiner App. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es dann für gewisse Dinge schwieriger wird, die zu prüfen. Umso wichtiger ist, dass Fraud-Management wirklich tatsächlich in der Sekunde oder in den Sekunden abläuft, diese ganzen Mechanismen, dass die ganzen Prüfungen passieren. Ja, also nicht umsonst sind die Banken an der Stelle genauso, wo sie sagen, wow, alles instant, das wollen wir eigentlich an manchen Stellen auch doch wieder nicht. Ja, weil sie genau sagen, dann können wir diese Prüfung nicht alle machen und dann wird mehr Schaden entstehen. Da bin ich halt so ein bisschen hin und her gegessen. Ich würde eher sagen, da muss man halt anders agieren, damit da nichts passiert. Umso wichtiger ist, dass man alle anderen Dinge richtig macht. Ja, wenn ich dann noch irgendwo Fehler habe oder schlechte Texte oder was weiß ich was alles, dann ist es halt so, ja, dann werden wir am Ende des Tages weitere Schäden sehen. Ob die jetzt wirklich so massiv ansteigen, bin ich mir gar nicht so sicher durch Instant, weil wir haben heute schon wahnsinnig viele. Ja, das muss man einfach sagen. Also, dass da die steigen generell an, ja, und Instant ist am Ende des Tages nur eine Spielart, ja, und man muss sich eben darauf einstellen und muss entsprechend die Thematiken mitmachen und da Mechanismen haben, wenn da irgendwo fraudulent irgendwas da ist oder genannt wird, wie wir dann Sicherheitsmechanismen reinziehen, damit genau das nicht passiert.
So, jetzt würde ich ja sagen, also okay, da ist es möglich, dass Angreifer es schaffen, Geld von so einem Konto wegzuüberweisen. Manchmal wird das erkannt, manchmal nicht. Also es gibt halt eine gewisse Quote, die einfach durchkommt. Jetzt wäre ja in meiner kleinen Welt, würde ich ja jetzt sagen, okay, die Bank sieht ja dann, wo die das Geld hinübertragen haben. Dann kann man dem doch nachgehen, oder nicht?
Auch da wieder, ja, prinzipiell kann man nachgehen. Die wissen natürlich, wohin es gegangen ist. Das weißt du ja streng noch mal sogar selbst, wenn du es auf deinem Kontoauszug anguckst. Gut, manche Banken zeigen im Online-Banking nicht mehr die Zielkontonummer an, aber wenn du es über FinTS oder andere Mechanismen abrufst oder auf dem Kontoauszug, siehst du in der Regel noch die Zielkontonummer. Also wenn wir auch eine Bank rausfinden, wo es da drauf gegangen ist. Und jetzt kommen wir genau auf das Thema. Jetzt haben wir zwei, drei verschiedene Mechanismen, die jetzt so ein bisschen problematisch da drin sind. Das eine ist, wenn das auf die eigene Bank geht, das ist relativ einfach, da kann man sofort gucken, ob das Geld weggekommen ist. Wenn die Möglichkeit gibt, machen die Banken das auch. Wenn es zu einer anderen Bank geht, bin ich natürlich auf die andere Bank angewiesen. Wenn es zu einer fremden Bank im Ausland geht, bin ich darauf angewiesen, dass ich da irgendwelche Mechanismen mit habe. Banken haben teilweise das etabliert, aber nicht alle Banken arbeiten an der Stelle so zusammen. Ja, wie man sich es gegebenenfalls jetzt mal naiv von außen vorstellen würde, wo man sagen muss, wir haben da einen Fall, guckt mal, ob das Geld noch da ist, dann würden die es anhalten. Das wird trotzdem nachher gemacht, damit diese Konten schnell wieder zugemacht werden. Ja, weil was passiert in der Regel auf dem Zielkonto? Die versuchen natürlich auch, das Geld sofort, so schnell wie möglich wieder von dem Konto wegzukriegen, weil sie genau wissen, dass diese Mechanismen hinten dran passieren. Ja, entweder abheben oder halt ganz schnell wieder aufs nächste Konto schieben, weiterschieben und dann wird es langsam schwierig, ja, wenn wir so eine Kaskade haben an Transaktionen, die da hinten dann passieren.
Sind das diese Konten, wo dann zum Beispiel bei einer bekannten Online-Bank mit falschen Anmeldungen Konten aufgemacht wurden oder wo dritte Leute eingespannt wurden, die dann Konten aufmachen, wo man dann das Geld kurz drüber schiebt und dann irgendwo ganz weit weg ins Ausland. Sind das diese Modelle?
In der Regel ja, wobei ich da jetzt wirklich aufpassen möchte und nicht irgendwo den Finger Richtung irgendwo einer neuen Bank oder was weiß ich was zeigen möchte. Klar gibt es da Prozesse, die da nicht ganz optimal gelaufen sind, aber das passiert allen Banken, dass fraudulente Konten aufgemacht werden. Ich erkläre vielleicht mal, wie das funktioniert, so organisiertes Verbrechen. Ja, es wird immer in der Presse drüber diskutiert, der Hacker hat mir irgendwas weggenommen. Das ist eine Verniedlichung von dem Thema. Wir reden hier nicht von Hackern und von diesen Geeks mit den Kapuzen, sondern wir haben hier ein organisiertes Verbrechen. Das heißt, es gibt Leute, die werben andere Leute an und sagen, mach ein Konto auf, dann musst du nur das und das kurz machen und dann kriegst du 10% dafür. Ja, und diese angeworbenen Leute, die diese Konten aufmachen, die machen die teilweise wirklich mit ihrem eigenen Personalausweis alles korrekt auf, komplettes KYC, also Know Your Customer, wie es vorgeschrieben ist, nach Abgabenordnung, allen drum und dran, bekommen dann die Transaktion, überweisen sie schnell weg. Das sind in Wahrheit, ja, ich nenne es mal so, die ärmsten Schweine, weil die werden erwischt und die sind, glaube ich, 4 Straftatbestände, die haben. Die gehen Knast mindestens 5 Jahre und wussten gar nicht, was sie machen, weil sie am Ende des Tages auch Opfer sind. Die Drahtzieher sitzen hinten dran und lassen die vorne dran arbeiten. Das nennt man so die Mulis, also die Esel, die da vorne dran das ganze Zeug mitmachen. Das ist natürlich ein Problem, wenn ich so ein Konto ganz einfach aufmachen kann. Ja, und dass da bei der Prüfung von der Kontoeröffnung irgendwelche Mechanismen nicht greifen, ja, oder zu schlecht gemacht sind, dann häuft sich das natürlich dort, aber auch da wird natürlich dann irgendwann dagegen gearbeitet, wenn das stärker passiert. Oder es gibt halt tatsächlich dann auch mal eine oder andere Strafe, wenn irgendwie ein Haus das nicht nach der Art und Weise macht. Ganz ausschließend werden wir das trotzdem niemals können, ja, und wenn wir jetzt ins Ausland überweisen, wird es dann noch schwieriger, weil wir haben in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche Vorgaben, wie Konten aufgemacht werden. Ja, also das eine Beispiel ist ja eins, wo man sagt, es gibt in UK, da kannst du ein neues Konto aufmachen mit deiner Gasbill. Ja, also das reicht da als Mechanismus sozusagen, dass ich nachgewiesen habe, dass ich bin. Das ist in Deutschland bewusst anders. Ja, in anderen Ländern gibt es überall Vorgaben. Das wird angeglichen in der EU überall, dass man sagt, okay, wir müssen die gleiche Qualität an Onboardings oder an Kontoeröffnungsprozesse legen. Gleichzeitig haben wir das Thema aber, dass wir als Kunden auch irgendwie erwarten, dass wir nicht in eine Filiale laufen müssen, dass wir kein Postident machen müssen. Also auch da haben wir also wieder so ein beidseitiges Thema. Wir wollen alles online machen und sagen, aber das soll dann sicher sein. Ja, wollen wir das auch nicht ganz trivial. Geht, muss man auch ganz klar sagen, siehe Personalausweis. Es gibt manche Banken, die machen das halt möglich, dass du dich wirklich mit dem Personalausweis onboardest. Dazu gibt der Staat und hat ja über Governicus etc. und D-Trust tatsächlich eine Infrastruktur aufgelegt, wo du deinen echten Personalausweis machen kannst. Und damit meine ich nicht, ich fotografiere meinen Personalausweis ab. Die Mechanismen gibt's auch, die sind schon besser als nix, aber sie sind eben nicht auf der Qualität, wie wenn ich tatsächlich den echten Personalausweis mit der EID-Funktionalität mitverwende. Da gibt es ja auch gerade eine große Diskussion drüber, was erlaubt die EU zukünftig, ja, an Onboardings und das ganze Thema rund um diese neuen Wallets, die wir da haben und Identity Wallets. Aber das ist dann wieder nochmal ein ganz anderes Thema.
Also es geht aber auch einfach, dass man mit Fake-IDs Konten eröffnet, oder ist das mittlerweile ausgeschlossen?
Ja, ausgeschlossen würde ich nichts sagen, weil das hängt immer davon ab, wer am Ende des Tages die Prüfung macht. Ja, wir haben festgelegte Prüfungsverfahren, was muss ich machen, um ein neues Konto zu eröffnen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das umgesetzt und wie viele Fehler passieren dabei. Ja, also das ist Postident zum Beispiel, nehmen wir mal, wo du früher immer hingelaufen bist zur Post, musst du dann Ausweis mitnehmen und sagen, ja, das bin ich und die Post macht die Prüfung. Da kannst du ja auch nicht sagen, dass das immer fehlerfrei läuft. Das hängt natürlich von den Menschen ab, die das mitprüfen. Ja, aber insgesamt ist das eben ein Niveau, das akzeptiert wird und der Rest an Fehlern, auf den muss man aufpassen, gucken und entsprechend dann nacharbeiten, wenn da irgendwas passiert. Wir haben das Thema rund um Video-Ident, ja, wo es Vorgaben gibt, wie das Video-Ident abzulaufen hat. Und auch da, es wird immer Fehler geben, es wird aber auch gleichzeitig halt immer wieder mal false positiv geben, da werden Leute abgelehnt, die sagen aber, na toll, ich wollte ein Konto aufmachen, ja, jetzt Video-Ident, der hat mich nicht erkannt oder meine Kamera war zu schlecht, das werde ich rausgeschmissen. Wie gesagt, für mich ist wichtig, dass wir immer beide Seiten angucken, die ganzen Themen auf den Tisch legen und sagen so, wie können wir das jetzt optimieren, dass es für alle Seiten am besten ist. Ja, weil das ist halt kein Spiel in eine Richtung, sondern wir haben die Banken, wir haben den Endkunden. Am Ende haben wir, glaube ich, alle das gleiche Ziel. Wir wollen möglichst weit den Schaden rauskriegen. Ja, und jetzt müssen wir gucken, was wir maximal dafür machen können und was wir so machen können, dass es für den Kunden einfach ist, dass wir ihm nicht erklären, er muss irgendwelche Zertifikate irgendwo angucken oder sonst. Versteht der Kunde eh nicht. Ja, das können wir uns sofort sparen. So, wir müssen was machen mit einer einfachen Sprache, was wir dem Kunden sagen, auf was er aufpassen muss. Und das andere muss als Sicherheit drumherum sein. Das ist was, was wir in Technikdiskussionen und in Security-Diskussionen führen können und auch sollten und müssen. Ja, aber wir müssen es so machen, dass wir davon ausgehen, das sind Menschen, die da draußen sind. Und das sind nicht Bankexperten. Und die haben nicht seit 20 Jahren lang Banking mitgemacht. Ja, das ist, also wenn du mich irgendwie fragst in der Kunst, dann bin ich wahrscheinlich auch da und da schlagen die Leute die Hände auf den Kopf und sagen, was redet denn der da? Der hat ja gar keine Ahnung. Genau. Davon habe ich null Ahnung. Da würde ich auch nie sagen, dass ich da irgendwie eine Möglichkeit habe. Und so ist es halt auch beim Banking. Ja, nicht jeder informiert sich über alles. Ja, warum auch? Ja, ist auch nicht seine Aufgabe an manchen Stellen. Ja, wir müssen das so einfach machen, dass er mit ein paar kleinen Schritten ihm klar wird, was er tun muss. Und ganz wichtig ist mir nochmal ein Punkt bei dem Thema, wenn er dann tatsächlich reinfällt auf so einen Phishing-Attacke oder sonst was, dann haben wir ein nächstes großes Thema, das eigentlich negativ ist. Die Kunden schämen sich und sagen, oh, das ist mir passiert und was weiß ich, wir sprechen nicht drüber. Das ist eigentlich ganz schlecht. Man sollte so viel wie möglich drüber sprechen, wenn man auch Opfer geworden ist. Weil der Nachbar, dem geht's genauso. Je mehr wir wissen, was so passiert, je mehr alle Leute kritisch sind, wenn das passiert oder das passiert, auch damit können wir ja schon wieder Schäden verhindern. Ja, also es ist nie eine gute Idee zu sagen, oh, mir ist was passiert, das verstehe ich jetzt und ich schäme mich, irgendwas zu sagen.
Ja, ich glaube, es gibt so zwei Situationen, in denen es sehr leicht passiert. Das eine ist in einer Stresssituation, ohne jetzt zu viel zu verraten, das war auch Teil der Geschichte von unserem Hörer. In Stresssituationen denkst du halt nicht normal nach oder hast nicht die Kapazitäten nachzudenken, sondern du reagierst nur noch und willst so nervige Kleinfälle weghaben, ne? Die, wo du sagst, warum nervt mich das jetzt? Ich habe gerade ganz andere Sorgen. Und das andere ist, glaube ich, Alter, ne? Also ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber es gibt ja auch diese Geschichten mit diesen Kreuzworträtseln, ne? Da werden dann die Adressen gesammelt und die werden ganz gerne von Betrügern gekauft, die dann da die Leute anrufen und versuchen reinzulegen. Ich glaube, das ist auch so ein Einfallstor, wo dann vielleicht auch das Verständnis für neue Technik fehlt, ne? So ein Grundverständnis und auch der Wille, sich damit zu beschäftigen, vielleicht ab einem gewissen Alter. Das sind so diese Haupteinfallstore, die ich jetzt so aus dem, was ich gelesen habe, identifizieren konnte.
Definitiv auch. Und auch da gibt es wieder einen Punkt, wo ich sage, auch das ist ja was die EBA beispielsweise durchaus erkannt wird und den neuen PSA und PSD3-Regulationen nochmal mit explizit erwähnt. Ja, das nennt sich vulnerable Gruppen. Ja, dass wir Dinge haben, mit denen auch vulnerable Gruppen was anfangen können. Und vulnerabel kann jetzt viel sein. Schlechtes Sehen zum Beispiel, ja, dass wir Geräte haben, die groß genug sind, wo die Anzeige groß genug ist. Dass wir für die ganzen blinden Menschen die Möglichkeit haben, wie es mitmacht. Die PSD3 sagt oder die PSA sagt dann zukünftig auch, es muss eine Möglichkeit geben, eine Transaktion freizugeben, bei der nicht das Mobiltelefon verwendet werden muss. Auch ein wichtiger Punkt, weil viele ältere Leute kommen ja mit so einem Smartphone schon nicht zurecht und wollen damit alles machen, nur kein Banking. Ja, und wenn ich das denn jetzt hart praktisch aufdrücke, dann ist das halt schlecht. Also wir haben ja deswegen auch diese Hardware-Devices und wir haben viele, viele ältere Kunden, dass so ein USB-Device beispielsweise, steckst du dir einfach nur an den Rechner mit dran und da leuchtet dann der Transaktionstext auf und du kannst auf den Knopf drücken und da wird eine digitale Signatur gemacht. Und da stellen wir fest, das finden die älteren Kunden gerade klasse, damit verstehen sie es. Wir bringen es da runter und es ist nicht runter Technik, die da mit drin ist, sondern muss ihn klar machen, der Text, den du da siehst auf dem Gerät, das ist das, was du freigibst. Ja? Und das wird halt ab und zu auch weggewischt, weil es ist halt nicht hip. So eine App ist viel hipper und was weiß ich was. Und wir überfahren, meine ich jetzt wirklich die Bankbranche, überfährt ab und zu wirklich auch die Gruppen, wo ich sage, es ist ganz wichtig, dass wir für alle Kunden irgendwo eine Möglichkeit bieten. Ja, und das wird ab und zu schon mal ein bisschen in dem Trend. Man kann halt schönere Marketing machen, wenn ich eine bunte App habe, ja, wenn ich einfach nur ein System habe und ein älterer gut mit zurechtkommt. Das ist leider so. Ja, da werbe ich auch mal dafür. Bitte guckt nach den gesamten Kunden und versucht für alle was hinzukriegen, mit denen er gut arbeiten kann und das er auch versteht.
Wir haben ja in dem von uns geschilderten Fall das Thema Abbuchung gehabt, ne? Und Abbuchung ist aber nicht gleich Abbuchung. Vielleicht wäre es nochmal hilfreich, wenn wir da ganz kurz drüber reden, was da so die Unterschiede sind.
Genau, also Abbuchung ist das, was ein Kunde wahrnimmt, sage ich jetzt erstmal. Deswegen ist es erstmal ganz wichtig, dass wir nicht sagen, Kunde, du hast was falsch gesagt, sondern das ist das, was der Kunde wahrnimmt. Von seinem Geld, von seinem Konto ist Geld abgebucht worden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten prinzipiell, wie Geld von meinem Konto wegkommt. Das eine sind Überweisungen, die haben wir gerade vorher diskutiert. Also irgendjemand macht aktiv was, um das Geld von meinem Konto wegzukriegen. Ich in der Regel, es sei denn, irgendein Dritter hat einen Freigabemechanismus, wo er über mein Konto was freigeben kann, was wir verhindern müssen. Das andere sind Lastschriften. Ja, und Lastschriften finden jetzt an vielen Stellen statt. Zum Beispiel meine Miete gibt es oft, dass ich mir eine Lastschrift einziehen lasse oder die Telekom-Rechnung. Ja, aber auch die Kartentransaktionen sind in der Regel Lastschriften, nur mit speziellen Mechanismen, die teilweise zurückgegeben werden können oder auch nicht. Ja, und auch da ist es ganz wichtig, ja, dass man dann drauf guckt und sagt, welche von den Transaktionen sind tatsächlich wieder rückbuchbar und welche nicht und aus welchen Gründen. Ja, also eine Kartenzahlung beispielsweise, die ich jetzt am Point of Sale, also irgendwo im Laden mache, wo ich eingebe und meine PIN mit eingebe, Karte stecke ich rein und gebe noch eine PIN mit ein, haben wir wieder zwei Faktoren. Besitz, Karte, PIN, Wissen ist genau das, was die EBA wieder fordert. Ja, die ist erstmal final. Ja, da wird es schwierig, das Geld zurückzuholen. Ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt einen Händler. Wenn dem Händler jetzt klar gewesen wäre, dass hier ein Krimineller angreift, gibt es auch da noch Möglichkeiten. Aber erstmal würde ich mal sagen, ist es so, dass die Transaktion erstmal weg ist. Wenn du die PIN nicht eingibst, es gibt ja auch dieses Praktische, wir wollen sie alle immer bequemer haben, Tap to go, also ich muss gar keine PIN eingeben, dann fehlt genau der zweite Teil und dann kannst du die Lastschrift sehr wohl zurückgeben. Dann ist es das Risiko entweder der Bank, ja, in der Regel übernimmt die Bank das Risiko für diese Kleinzahlung. Ja, dann haben wir noch weitere Gründe, warum Lastschriften zurückgegeben werden kann. Ich glaube, alle haben so im Kopf, 6 Wochen lang kann ich eine normale Lastschrift, ja, wenn ich irgendwas einkaufe und nur per Lastschriftverfahren mache, kann ich die zurückgeben ohne Angabe von Gründen. Und danach geht's nicht mehr. Das ist die Meinung, die, glaube ich, da draußen vorherrscht. Ja, die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. 6 Wochen kann ich es in der Regel problemlos übers Online-Banking zurückgeben, ohne Begründung. Ich kann sie aber durchaus bis 13 Monate später, ja, sagt die Regulatorik, zurückgeben, wenn es sich um Betrug handelt. Ja, das ist auch mal eine interessante Sache. Das heißt also, wenn mir irgendwie erst 2 Monate später auffällt und ich kann nachweisen, dass es ein Betrug ist, dann kann die Lastschrift zurückgegeben werden. Das ist inhärent in den Lastschriften. Dann liegt das Risiko auf der Empfängerseite. Ja, also wer triggert praktisch die Zahlung? Einmal ist es ja der Geldempfänger, der sagt, ich möchte, dass das Geld von da kommt. Das andere Mal bin ich als Geldsender, der das triggert. Geldsender, Überweisung, Empfänger ist eine Lastschrift. In welcher Art auch immer und in welcher Spielart auch immer.
Ich glaube, man kann halt auch so grundsätzlich sagen, im Regelfall dürfte das Geld immer schwieriger zurückzubekommen sein, wenn es im Ausland irgendwo gelandet ist, ne? Und wenn Betrüger im Spiel sind, muss man eigentlich davon ausgehen, dass die gucken, dass das Geld schnellstmöglich grenzüberschreitend überwiesen wird irgendwo hin.
Genau, also das liegt aber halt genau an der Abstimmung zum Teil. Wir haben in Deutschland natürlich, solange wir hier domestic im Land bleiben, haben wir natürlich auch gewisse Dinge etabliert und auch die Banken haben miteinander Dinge etabliert. Ja, man soll nicht immer meinen, dass die Banken nur gegeneinander arbeiten, im Fraudmanagement etc. sind die sehr wohl zusammen und versuchen sehr wohl den Schaden gemeinsam abzuwenden und haben da auch wirklich Mechanismen etabliert, dass sie möglichst solche Dinge mitfinden. Ins Ausland wird es schwieriger, da haben wir Sprachbarrieren und jetzt ist ja wieder die Frage, was ist Ausland? Ja, wir versuchen gerade so ein Gebilde namens EU als das Inland praktisch zu definieren und ja, auch da versuchen die Leute es natürlich wieder ins Ausland zu schieben, also irgendwo weiter weg, weil dann wird es wieder schwierig. Dann hast du unterschiedliche Rechtsprechungen etc. Genau, ja, Karibik oder was weiß ich was. Also ich nenne jetzt ganz bewusst kein Zielland. Ja, es gibt da schon ein paar, wie nennt man das, Nester, aus denen immer wieder was kommt. Aber ja, das hilft, glaube ich, jetzt zur Sache nichts, wenn man weiß, aus welcher Ecke das kommt. Man hat dann eben keine Abkommen mit dem Land oder es geht so weit, dass in manchen Ländern das sogar ist. Es gibt einige afrikanische Länder, die haben das größte Deviseneinkommen aus Betrugsfällen. Ja, also da wird das Land auch nichts dagegen unternehmen, dass das nicht passiert. Die sind froh, dass sie die Wiesen kriegen. Das ist, klingt brutal, aber es ist halt so. Die Welt ist nicht so einfach. Ja? Und da gibt es ganz andere Interessenslagen. Und da wird halt auch gegebenenfalls der Staat gar nicht mitspielen, weil er eben sagt, das ist uns wurscht, wenn in Deutschland irgendwo jemand Geld verliert.
Im Grunde hilft eigentlich nur stete Aufmerksamkeit, ne? In dem, was man...
Naja, ich würde zwei Sachen sagen. Also Aufmerksamkeit schadet nie. Schadet hundertprozentig nie. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es extrem, extrem, extrem wichtig. Und das ist das Lied, das ich eigentlich immer noch singe, zu sagen, auch die Pankenseite muss Schritt für Schritt immer weiter versuchen, das Thema einfach zu halten, gut zu machen und abzusichern. Ja, es gibt hier schon noch Verbesserungspotenzial an vielen Stellen. Ja, wie gesagt, da war so ganz stimmig, wie ich vorher gesagt habe, ist das Thema mit den Texten. Wenn wir halt dem Kunden was vor die Nase setzen, das er nicht versteht oder auch gar nicht verstehen kann an manchen Stellen, ja, dann bin ich halt auch der Meinung, dann ist es schlecht. Wir sollten aufhören, mit Sicherheit Werbung zu machen zwischen den Instituten. Ja, zu sagen, mein Sicherheitsverfahren ist das Schönere als deins. Ja, das ist, wenn ich was verkaufe, kann ich das machen mit meinen Kunden, die Banken sind. Aber die Banken sollten nicht ihrem Kunden suggerieren, dass irgendwas da anders ist, wie es andere ist. Es sind gar nicht die Sicherheitsverfahren in der Regel, wie ich ja vorher gesagt habe, die angegriffen werden, sondern es ist Social Engineering. Der Kunde wird angegriffen. Es wird immer versucht, der schwächste Punkt rauszunehmen. Und da muss ich es eben mit solchen Mechanismen versuchen zu bauen und zu optimieren, wo ich sage, hier kann nichts mehr passieren. Ja, wir nehmen den Angriffsvektor einfach komplett weg, weil wir Dinge mitbauen, wo wir sagen, dieser Angriff, wie er aktuell abläuft, der kann nicht mehr funktionieren, weil wir Technologie nutzen, um das genau unmöglich zu machen. Und dabei ist es wieder wichtig, bitte so, dass der Kunde zumindest versteht, was er da tut, also im Sinne von, was er machen muss. Ja, er muss nicht die Technik verstehen. Ich sage mal als Beispiel, ich schaue seit ich kleines Kind bin Fernsehen. Die Technik dahinter verstehe ich auch nicht. Ja, aber ich weiß, wenn ich auf den Knopf drücke, dass das erste Programm kommt und im nächsten kommt das zweite Programm. Und das ist das, was ich meine mit der Kunde muss das verstehen, was er macht. Mhm. Ja, er muss nicht die Technik hinten dran verstehen. Und da sollten wir schon Schritt für Schritt immer weitergehen und auch versuchen, das zu machen. Ja, und der Hintergrund, warum viele Kunden ja wirklich auch frustriert sind, ist dann in einem Schadensfall, ist die Kommunikation garantiert auch was sehr, sehr oft verbesserungswürdig ist. Ja, der Kunde wird wirklich oft im Regen stehen lassen und es dauert Ewigkeiten, bis er eine Antwort kriegt oder muss er vor Gericht gehen oder was weiß ich, was alles. Schnell zur Polizei melden, wenn jemand betrogen worden ist, ist ganz wichtig. Und dann aber auch drauf gucken, dass wir als Banken versuchen, das möglichst schnell abzuwickeln. Ja, warum dauert das immer länger? Leider Gottes Bad News, zum Teil auch deswegen, weil es unglaublich viele Fälle gibt und immer mehr Fälle gibt. Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich wirklich viel, viel Optimierungspotenzial, wo wir sagen können, wir sollten uns nicht zurücklehnen und sagen, alles gut, sondern Schritt für Schritt alles, was wir machen können, wieder verbessern, damit wir diesen großen Teil, der momentan Online-Betrug passiert, auch wieder runterkriegen. Ich meine, wir sind immer mehr online, von daher gesehen ist es nicht verwunderlich, dass es auch immer mehr Online-Betrug gibt. Wir laufen mit immer weniger Bargeld rum, also wird immer mehr digital angegriffen. Ich glaube, das sind auch Mechanismen, da müssen wir jetzt nicht sagen, online ist gefährlich, weil das ist ja alles digital und nur da kann man angreifen. Nee, wir sind auch im alten Leben angegriffen worden, es gab immer Schäden. Wir müssen darauf reagieren, wo was passiert und dann wieder mit den richtigen Mitteln darauf reagieren. Ja, und sollten da niemals aufhören nachzudenken, wie wir Dinge noch besser machen können.
Ein schönes Beispiel dafür ist ja, dass die Banken erst in den letzten Jahren irgendwie gelernt haben, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, an Geldautomaten erstmal die PIN eingeben zu lassen und dann die Summe, um die es geht. Sodass dann einer den Kunden ablenken kann, um dann nochmal die Zahl zu ändern, die aus dem Geldautomaten rauskommt, die er sich dann gerne klauen möchte und solche Sachen. Also wo man denkt, Geldautomaten gibt es ja eigentlich auch schon lange genug, das hätte man schon wesentlich früher mal rausfinden können und solche Sachen. Also,
genau, da gibt es viele Prozessbeispiele. Ist ja nicht bei allen Banken so. Es ist unterschiedlich. Das hängt mittlerweile von dem Thema ab. Und Geldautomaten.
Ich glaube, die Volksbanken die sind noch die Letzten, die sich dagegen wehren, es richtig zu machen.
Gut, richtig oder falsch, da würde die Volksbank wahrscheinlich jetzt sagen, mit richtig und falsch hat es nichts zu tun. Es gibt eine Regulatorik. Aber auch da ist es immer so die Thematik, wo ich sage, wir haben leider Gottes, weil es halt immer mehr Regulatorik gibt. Und da möchte ich auch mal eine Lanze für die EBA und für die BaFin brechen, wo ich sage, das machen die ja nicht, um die Banken zu quälen. Sondern das sind ja Dinge, um um die Finanzstabilität zu sichern. Ja, und dann mag ich es einfach nicht, wenn dann Banken da sitzen und sagen, oh, wir müssen schon wieder so ein blödes Regulatorprojekt machen. Ja, das hat schon seinen Hintergrund. Man kann viele Dinge auch wirklich gut tun und im Sinne des Kunden umsetzen. Und dieses im Sinne des Kunden, das kommt mir zeitenweise wirklich inzwischen zu kurz. Ja, man guckt nach dem eigenen, man guckt nach dem Thema, aber dass man sagt, okay, auf der anderen Seite sitzt jemand, der eigentlich mich bezahlt, das ist mein Kunde. Und auf den sollte ich mal gucken und mit dessen Augen sollte ich mal auf die Welt gucken. Dann wird vieles, vieles klarer und dann sehe ich auch, wo der Optimierungspotenzial ist.
Ist das nicht ein grundsätzliches Problem von der Abwägung Sicherheit gegenüber Nutzbarkeit?
Nein. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich sage, das wird oft vorgeschoben, insbesondere von denen, die dann Sachen haben, die nicht ganz so sicher sind, sage ich jetzt mal, zu sagen, jo, das können wir halt nicht besser machen, weil, ja, die Kunst ist ja gerade, Dinge besser zu machen und gleichzeitig noch bequemer zu machen. Also ich nenne dir auch da mal wieder ein Beispiel, ja, das jetzt mein eigenes ist, wo wir sagen, diese TAN-Nummern, wo wir vorher gesagt haben, du kriegst irgendwas, dann kriegst du eine TAN-Nummer angezeigt, musst die von A nach B übertragen. Ja, also ganz schlecht, also gibt es mehrere Punkte, die da schlecht sind, warum wir auch dagegen kämpfen. Nummer eins ist, der Kunde hat eine Aufgabe, TAN suchen, TAN finden, TAN übertragen. Das heißt, er vergisst in der Regel das, auf was es eigentlich ankommt, den Text durchzulesen, was er da von Auftrag freigibt. Dann übergibt er die, jetzt haben wir das nächste Problem, den nächsten Angriffvektor. Die TAN kann aber auch ein Angreifer, der am Telefon ist, abfragen. Dann sagt er dem Angreifer die TAN-Nummer und dann kann der wieder damit weiterarbeiten. Das sind zum Beispiel schlechte Dinge. Das kann man besser machen, wir haben das gezeigt, wir machen das alles mit digitalen Signaturen, da wird es angezeigt, der Kunde muss nur auf den Knopf drücken zum Freigeben, zum Bestätigen und er muss nichts mehr suchen. Und der Effekt passiert tatsächlich, und wir haben das damals wirklich genau überprüft mit Kunden, wenn der Kunde plötzlich nur noch die Anzeige kommt und nur noch Ja, Nein sagen muss, dann fängt er an, den Text zu lesen und anzugucken, ja, weil er ist nicht mit was anderem beschäftigt. Und das sind Dinge, die ich meine, die haben einen Effekt, wo ich sage, wir kriegen die Sicherheit nach oben und wir machen es noch bequemer. Wo wir aufpassen müssen, ist, dass das Begriff Bequemlichkeit nicht misused wird, sage ich jetzt mal. Weil das machen auch viele in der Branche, die sagen, im Zweifel gewinnt immer Bequemlichkeit. Und da komme ich natürlich auf die Ableitung, ja gut, dann lasse ich alles weg, dann bin ich nur noch auf den Knopf, ich mache nichts mehr an Sicherheit, ja, das ist immer am bequemsten. Nur das will auch keiner haben am Ende des Tages. Das erste Schaden da, sag mal, wie konnte dir das passieren? Und da werbe ich halt dafür zu sagen, ja, Bequemlichkeit ist extrem wichtig, Verständlichkeit ist extrem wichtig, aber es gibt Punkte, wo wir halt einen oder den anderen Punkt reinnehmen müssen, damit wir die Sicherheit zukriegen, dass wir wirklich das auch mit gutem Gewissen machen können. Ja, und das Wegwischen von Bequemlichkeit macht eh alles, das Bequemere wird immer gewinnen, das halte ich nicht nur für falsch, sondern an manchen Stellen und von manchen Leuten sogar für dramatisch gefährlich, was sie da sagen.
Jürgen Weiß, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de, da war diese Folge auch, wenn ihr sie jetzt im offenen Feed hört, im Premium-Bereich zu finden, 30 Tage lang. Das heißt, wenn ihr das künftig eher hören wollt, könntet ihr ein Premium-Abo abschließen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis demnächst. Tschüss.